Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur 161. Folge von Hoffefunk. Wir sind durch einen Sieg gegen den VfL Wolfsburg jetzt auf Platz 6 gesprungen, aktuell Europa League Platz. Also ich glaube, viele TSG-Fans, nicht nur ich, würden sich wünschen, dass das jetzt mal kurz so eingefroren werden würde. Und das ist ja auch ein bisschen so durch die Länderspielpause. Aber wir reden natürlich jetzt erstmal noch über das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Und Jonas, ich möchte dich erstmal fragen, was haben wir da eigentlich für ein Spiel gesehen? War wieder, sage ich mal, abwechslungsreich, würde ich sagen.
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen heute mal wieder. Wir haben ein Spiel gesehen, bei dem wir einen Europa-Aspiranten geschlagen haben. Und das ist, finde ich, ein sehr großes Ausrufezeichen am dritten Spieltag, weil ich glaube, auch wenn vielleicht paar Verantwortliche von uns vielleicht schon eher jetzt gerade mit der Transferpolitik Richtung Europa verorten. So die objektiven Bundesliga-BetrachterInnen tun das nicht.
Ja.
Und deswegen ist es schon ein Ausrufezeichen, dass wir Wolfsburg daheim schlagen können.
Ja, haben wir ja auch besprochen. Wolfsburg ist eine Mannschaft, die viel Geld ausgegeben hat, die vom Kader her eigentlich unter die Top 7 kommen muss und die auch einen Kader haben, der ja funktionierend wirkt. Plus natürlich der eigentlich gute Saisonstart. Und vor diesem Hintergrund natürlich beachtlich. Wir haben allerdings auch wieder Comeback-Qualitäten zeigen müssen. Es war jetzt nicht über 90 Minuten diese konsequente, konstante Veranstaltung, ehrlich gesagt.
Genau, also das Erste, das uns natürlich vor dem Spiel aufgefallen ist, wir haben ja alle gehofft, dass Pavel irgendwie spielen könnte. Denn, ja, ich konfrontiere dich natürlich wieder mit deiner Aussage, David. Du hast gesagt, sollte Ilas Bebu als rechter Joker starten, siehst du schwarz für einen Punktgewinn oder für sogar drei Punkte. Mhm. Was sagst du jetzt rückblickend zu dieser Aussage?
Ja, ich bin durchaus überrascht, muss ich ehrlich sagen. Aber es war jetzt ja, wie gesagt, gerade am Anfang auch kein überragendes Spiel von uns. Und Ilas Bebu hat eine gute Leistung gezeigt, was natürlich auch nicht unbedingt für die Wolfsburger spricht. Aber auch hier war es wieder so, wie eigentlich auch in den letzten Spielen, dass diese rechte Abwehrseite jetzt auch ohne Pavel stabiler war als die linke. Scholloy zwar mit einem wirklich guten Spiel, aber wenn offensiv Akzente gesetzt wurden, hatte ich das Gefühl, war es leichter, über die Schnittstelle Bülter-Scholloy das zu machen, als über Vogt-Bebu. Nichtsdestotrotz, ne, also trotz aller Lobgesänge auch von Matarazzo, überragend hat Bebu jetzt auch nicht gespielt. Was eben stark war, war eben, dass er wirklich die Rolle angenommen hat, sich reingebissen hat. Ich habe da auch noch eine sehr starke Grätsche im Hinterkopf, aber er wurde jetzt auch, durchaus zu meiner Überraschung, nicht total krass gefordert.
Ja, genau. Und Matarazzo hat es ja auch gesagt, der Fokus des Spiels lag auf der Defensivleistung. Mag jetzt im ersten Moment überraschen, wenn wir mit zwei Offensiven nahezu Stürmern auf den Joker-Positionen starten, aber das war eben aufgrund der Personalsituation geschuldet. Und für diese Situation hat es Ilas Bebu wirklich gut gemacht, weil man darf nicht vergessen, ein Spieltag vorher startet er noch in der Sturmspitze und auf einmal musst du dann wieder als rechter Außenverteidiger herhalten. Ich glaube nicht, dass das die leichteste Situation ist für Ilas Bebu und dafür hat er es echt gut gemacht.
Ja, ganz genau so ist es. Wolfsburg hat eben selbst auch nicht konsequent so gut gespielt, wie sie das vielleicht selbst sich erhofft hätten. Und ja, was vielleicht auch noch dazu kam, so ein kleines bisschen, ist, dass wir ja ein bisschen anders gespielt haben, als es vielleicht erwartet wurde. Du hast es gesagt, Fokus lag auf der Defensive. Wir haben jetzt gar nicht so viel versucht, mit dem Ball zu machen. Ich sage nur 39% Ballbesitz und relativ viele lange Bälle. Ob das wirklich immer das Mittel unserer Wahl sein wird, sein muss, weiß ich nicht. Aber in dem Spiel war es so. Und in dem Spiel hat es auch nicht schlecht funktioniert. Natürlich auch hier in der einen oder anderen Stelle sicherlich ein bisschen Fortune mit dabei. Aber man kann absolut zufrieden sein, weil es auch einfach extrem Selbstvertrauen gibt und auch schöne Tore dabei waren. Gerade natürlich dieses Kombinationsspiel über die linke Seite, über einen Bülter, der mir eigentlich gar nicht so gut gefallen hat, außer in dieser Szene, war natürlich super rausgespielt. Dass da dann Brooks in der Mitte steht, ist natürlich nochmal das Tüpfelchen auf dem I, der da sicherlich beim Standard davor noch mit vorne geblieben war.
Mhm. Der sich ja auch ausgesprochen gefreut hat. Also da hat er mal kurz vergessen, dass er 5 Jahre bei den Wölfen war. Ich glaube, Brooks trifft halt nicht so oft, dass er da sich den Jubel verbieten lässt. Also deswegen hat mich echt gefreut, wie Brooks und Weghorst sich da für die Mannschaft reingeschmissen haben. Weil ich will auch mal kurz über Wout Weghorst sprechen, gerne, bevor wir vielleicht zu seinem Sturmpartner kommen des Spiels. Wout Weghorst, wenn jetzt Leute denken, okay, er hat jetzt, ist jetzt seit 3 Spieltagen in der Bundesliga, hat das Pokalspiel noch mitgenommen und er steht da mit 0 Toren. Was sagen wir jetzt dazu? Was ist jetzt deine erste, was würdest du Leuten sagen, die sagen, ja, Wout Weghorst, wo ist er, der funktioniert ja noch gar nicht?
Naja, erstmal ist es, glaube ich, auch bei einem Stürmer wichtiger, auf die Ergebnisse des gesamten Teams zu gucken. Und die sind ja gut nach 3 Spieltagen. Und zum anderen, gerade dieses Spiel muss man eigentlich gesehen haben, um Wout Weghorst beurteilen zu können. Es war unfassbar, wie fleißig und auch wie bissig der war. Eigentlich ja, hat er gespielt von der Anlage wie so ein junger Stürmer, der es allen beweisen will, der sich seinen Stammplatz erarbeiten will und nicht wie ein gesetzter Stürmer, der es eigentlich schon bewiesen hat. Also unfassbar fleißig, hat sich auch teilweise Kramaric-mäßig zurückfallen lassen. Und das zeigen auch die Zahlen. Ich war fast erschrocken, muss ich sagen. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben, Moment. Weghorst ist 11,84 Kilometer gelaufen. Das ist schon mal unabhängig davon wirklich viel. Und wie viel es war, zeigt der Vergleich zu Wind. 10,1. Mhm. Ne, also für einen Mittelstürmer sind 11,84 Kilometer wirklich sehr ordentlich. Was man aber natürlich sagen muss, ist, ich denke, es scheint auch ein Ansatzpunkt zu sein, wir sind mal wieder als gesamte Mannschaft wahnsinnig viel gelaufen. 3 Kilometer mehr als die Wölfe und 122,5 Kilometer sind natürlich auch weit überdurchschnittlich in der Bundesliga. Aber Wout Weghorst ist da schon sicherlich nochmal herausgestochen und hat auch in der 80. Minute da noch Wege gemacht, die Mehrheit der Stürmer so vielleicht nicht mehr macht.
Genau, genau das, was du gerade sagst, ist das, auf was ich hinaus wollte, weil Weghorst, er ackert wirklich. Also ich war wahnsinnig beeindruckt von seiner Leistung, weil er sich wirklich, so wie man es manchmal floskelhaft verwendet, er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Er war nicht derjenige, der einfach nur im Sturmzentrum gewartet hat, bis ein Ball kommt, so wie es vielleicht einige erwartet haben, als er in die Bundesliga kam, sondern er war wirklich zeitweise einfach nur dabei, den Sechsern oder Innenverteidigern im Aufbauspiel hinterher zu rennen. Hat sich ja dann auch mit einer gelben Karte ein bisschen blöd angestellt und ja, 2 blöde Fouls begangen, wo er ein bisschen Glück hatte, dass er nicht sogar schon ein bisschen eine andere Farbe gesehen hat. Also da musst du ein bisschen vorsichtig sein, aber das hat mir gut gefallen. Das hat einfach gezeigt, dass er möchte. Und es ist ja auch klar eigentlich so ein bisschen, warum er jetzt auch den Schritt so zur TSG gemacht hat. Erstens mal, ich glaube, er will sich nach so vielen Jahren auch mal wieder selbst beweisen, dass er es noch drauf hat. Und für ihn geht's ja auch um eine Menge. Er will ja auch Teil der niederländischen Nationalmannschaft bleiben. Und
absolut.
Ja, genau das habe ich in dem Auftritt gespürt und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass wenn er so fleißig bleibt, erstens mal, dass er dann am Ende der Saison nicht nur an seinen Toren gemessen wird, sondern auch nach seiner Leistung, zumindest bei Leuten, die Spiele gucken, wie wir, aber dass auch die Tore kommen werden. Also ein Spieler, der so spielt, der auch, ja, du hast es gesagt, das 1:0, wie er da, er ist ein über 1,90 großer Stürmer, ich glaube, er ist 1,97 groß, er sollte normalerweise im Sturmzentrum stehen und die Flanke verwerten, aber nein, er zieht sich raus, macht den Doppelpass mit Bülter, weil Brooks in der Mitte steht. Das ist geil. Das ist so ein richtiger Team-Spirit und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich bin mir auch sicher, dass die Tore dann kommen werden.
Ja, absolut. Und gerade für uns als Beobachter und Fans ist es eigentlich tatsächlich zweitrangig, aber Weghorst macht tatsächlich alles, was in seiner Macht steht. Grundsätzlich würde ich sagen, ist es natürlich nicht immer sinnvoll, als Stürmer wie Weghorst sich fallen zu lassen, aber er hat das ja auch gemacht, weil es im Spielaufbau teilweise nicht ganz so leicht war. Dann und man dann auch ja, auf den langen Pass häufiger mal ausgewichen ist. Da müssen wir auch vielleicht noch beobachten, ob wir das jetzt vielleicht doch öfter mal machen oder ob das jetzt eher so eine Notfallvariante war. Man muss ja auch sehen, dass trotz der ganzen Transfers gerade so ein Berisha oder auch ein Stach zu dem Zeitpunkt des Spiels noch gar nicht integriert waren und die natürlich dem Spiel nochmal einiges geben können oder könnten. Und das dauert jetzt die Zeit und dafür ist die Länderspielpause sicherlich auch da, wobei da natürlich auch gar nicht alle unbedingt da sind. Also Berisha und Stach meines Wissens nach schon, aber viele andere weilen woanders, unter anderem auch Weghorst, der meines Wissens nach nominiert wurde.
Genau. Und dann kommen wir auch schon zu seinem Sturmpartner natürlich. Erstmal Props an dich. Du hast gesagt, du würdest den starten lassen. Und Matarazzo hat wohl wirklich das getan, was er gesagt hat, nämlich nach dem Leistungsprinzip aufgestellt. Und da war Maxi Bayer drin. Und wenn er am nächsten Spieltag wieder nach dem Leistungsprinzip aufstellt, dann sehen wir Maxi Bayer wieder. Und dann sehen wir wahrscheinlich in Berisha auch wieder auf der Bank, oder sehe ich das falsch?
Also es spricht schon einiges dafür eigentlich. Ob man sich das jetzt erlauben will, weiß ich nicht, aber ich würde es tun. Ehrlich gesagt, die Frage wäre dann natürlich eher, ob ein Weghorst weichen muss. Aber wie gesagt, wir haben ja gerade gesagt, dass er eigentlich alles reingeschmissen hat und Berisha war da, hatte natürlich auch nur 25 Minuten Zeit. Aber deutlich blasser, trotz Abseitstor, was aber auch deutlich war, ehrlich gesagt. Ja, Maxi Bayer ist sicherlich auch nochmal ein bisschen ein anderer Stürmertyp. Ne? Also ich denke, viele haben es mittlerweile schon gemerkt, nach diesen 68 Minuten spätestens, dass er wirklich ein sehr schneller, wendiger Stürmer ist. Gerade auch dafür, dass er ja trotzdem eine gewisse Größe mitbringt. Ich glaube, er ist 1,85, 1,86 trotzdem groß. Sicherlich jetzt nicht das Zweikampfmonster vor dem Herrn, auch wenn seine Quote sich sehen lassen kann. Aber sein Tempo ist schon ganz enorm und ich habe es mal recherchiert. Wenn man seine Topspeed-Werte aus der Vergangenheit nimmt bei Hannover, ist er unser schnellster Spieler. Knapp vor Ilas Bebou. Jetzt wissen wir aber natürlich auch, ne, das mag vielleicht nicht so wirken, Antritt und Topspeed sind zwei völlig verschiedene Dinge, ne? Muss man vielleicht auch sagen.
Ja, obwohl man sagen muss, dass Maxi Bayer sich da bei beidem nicht verstecken muss.
Ja, schaut mal seine Werte bei FIFA an, die sind auch relativ beachtlich.
Genau. Und mir gefällt es auch bei Maxi vor allem, was nicht selbstverständlich ist. Ich meine, dass er jetzt mit mehr Selbstbewusstsein kommt, als jetzt beispielsweise letztes Jahr ein Aslani, der nur in der Regionalliga gespielt hat und dann immer mal wieder reingeschmissen wurde, ist klar. Denn er hat jetzt ein Jahr gehabt bei Hannover 96. Ungefähr das, was wir uns jetzt auch bei Damar vorstellen. Deswegen ist ja Damar auch zu Hannover 96. Das hat ja gut funktioniert bei Maxi Bayer. Das ist einfach ein Win-Win gewesen. Maxi Bayer auch zahlreiche Saisontore geschossen bei Hannover. Deswegen freut's mich, dass er da mit mehr Selbstbewusstsein jetzt in die Bundesliga kommt, aber was trotzdem nicht selbstverständlich ist bei so einem jungen Kerl, der nur Zweitliga-Erfahrung hat eigentlich und dann gegen die Wölfe reingeschmissen wird in seinem ersten Bundesligaspiel von Anfang an, der geht ins Dribbling. Der hat in der ersten Halbzeit schon einmal über 20, 30 Metern Dribbling angesetzt, an ein paar Wölfen vorbeigerannt und hat aus 25 Metern abgezogen. Das ist nicht selbstverständlich bei so einem jungen Kerl. Und ich hoffe einfach, dass er diese Welle, weil dass er irgendwann auch wieder schlechtere Phasen bekommt, das ist als Stürmer ganz selbstverständlich, aber ich hoffe, dass er einfach diese Welle, gerade auch jetzt mit seinem Tor, einfach noch ein bisschen halten kann, dass man wirklich sagen kann, Maxi Bayer hat sich als Bundesligaspieler etabliert und ist immer eine gute Option für die TSG Hoffenheim, ihn einzuwechseln oder auch beginnen zu lassen.
Ja, und dieses Spiel gegen Wolfsburg oder vielleicht auch schon gegen Heidenheim könnte rückblickend da der Durchbruch gewesen sein, müssen wir natürlich noch ein bisschen abwarten und beobachten, aber ne, er hat jetzt alle Chancen, das Potenzial hat er sicherlich auch Ob es dann letztlich klappt, hängt bekanntlich natürlich von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Aber auch da, ne, kann man Maxi Bayer wirklich in keinem Bereich irgendwas vorwerfen. Das Einzige, was einem vielleicht so ein bisschen als kleine Schwäche auffällt, aber dafür haben wir ja Stürmer wie Weghorst oder Berisha, ist eben, dass er jetzt nicht der ganz typische ist, der wahrscheinlich, wie soll ich sagen, bei einem langen Abschlag das Ziel ist, ne? Oder der die typischen mit dem Rücken zum Tor, mit Gegnerdruck den Ball zurücklegt. Aber genau dafür haben wir ja Berisha und Weghorst, und Bayer ist trotzdem, denke ich, ein sehr, sehr, kompletter Stürmertyp.
Genau, also das muss ja auch gar nicht sein, weil wenn wir beispielsweise eine andere Formation spielen würden, wie ein 4-3-3, wäre er wahrscheinlich die Person, die auch mal über den Flügel kommen würde. Also, genau, er muss einfach nicht alles haben, weil dafür ist ein Sturmduo da, dass es sich ergänzt, und es funktioniert. Und jetzt reden wir vielleicht noch über die Person, die uns das Spiel dann so ein bisschen gerettet hat, nämlich Bülter. Du hast es gesagt, Bülter hat nicht so ein gutes Spiel gemacht, hat sich aber dann durch seine Vorlage natürlich in Szene gesetzt, war so ein klassisches TSG-Tor, auf die Grundlinie gegangen, rein, und dann stand in der Mitte jemand.
Top, ja.
Aber dann kam Sko und hat ihm sowas von die Show gestohlen. Also das ist ja wirklich, und da möchte ich nochmal sagen, was wir hier, David, seit über 2 Jahren sagen wir es, Robert Sko, begnadeter Fußballer und wahrscheinlich zu den Top 3 Schusstechniken der gesamten Liga. Aber irgendwas steht noch seit Jahren in der Bundesliga auf der Bremse bei ihm. Und immer, wenn er bei der TSG bis jetzt ein gutes Spiel gemacht hat, ich habe noch nie ein gutes Spiel von Robert Sko gesehen, wenn er nicht als linker Außenverteidiger gespielt hat. Rechter Außenverteidiger war er meistens okay, hat aber irgendwie nicht so ganz funktioniert. Wenn er vorne als rechter Flügel gespielt hat oder vorne drin als Stürmer, Vollkatastrophe. Jedes Mal eine Vollkatastrophe. Deswegen frage ich mich, ist jetzt Pellegrino Matarazzo endlich mal der erste Trainer, der sagt, Robert Sko ist für mich linker Außenverteidiger und mehr nicht? Und das hoffe ich.
Ja, das gilt abzuwarten. Wir haben natürlich auch damals Hinweise dafür gehabt, dass er das selbst so wollte, also diese offensivere Rolle wieder ausprobieren. Und es gab ja auch durchaus vereinzelte Kritik. Aber ja, ich sehe es eigentlich wie du, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch hier, ne, könnte man nochmal das Schlagwort Leistungsprinzip reinwerfen. Natürlich hat Bülter kein schlechtes Spiel gemacht, aber so wie Sko da reinkam, wird er sicherlich die Hoffnung haben zu starten, und ich verstehe es. Und ich frage vielleicht mal ganz direkt, Jonas, wozu haben wir diesen Podcast? Würdest du ihn gegen Köln, ist ja noch ein bisschen hin, starten lassen?
Auf jeden Fall, ja. Und okay, wenn Pavel wieder fit ist, mit Pavel Sko gehen, hundertprozentig. Weil dann hast du mit Bülter jemanden, den du auf der Bank... Der kann sich ja jederzeit wieder reinspielen, wenn er beispielsweise von der Bank kommt und genauso ein Spiel spielt wie Sko jetzt gegen Wolfsburg. Genau dafür hat man ja mehrere Optionen. Und Bülter ist ja auch ein Spieler, der muss ja nicht nur als linker Außenverteidiger eingewechselt werden. Den kannst du ja auch mal eine Reihe weiter vorne einwechseln. Und deswegen, ja, ich bin mir auch ganz sicher, wenn sogar nach dem Heidenheim-Spiel Maxi Bayer starten darf, sogar, weil er ja nicht mal einen Namen hat, dann wird auch ein Robert Sko hundertprozentig gegen Köln starten. Solange er jetzt nicht wieder irgendwelche Wehwehchen hat, weil das ist ja bei Robert Sko auch immer so ein Thema. Immer dann, wenn man dachte, er hat sich so langsam festgespielt, kam wieder irgendein kleines Muskelfaserrisschen, er war 2-3 Wochen raus und dann hat sich wieder jemand anderes festgespielt. Deswegen hoffe ich einfach, genau, dass Robert Sko seine Leistung halten kann, dass er auch verletzungstechnisch auf einem stabilen Niveau bleibt und dass wir dann einfach eine linke Seite sehen mit Bülter und Sko, die ja schon in ihren Anlagen ähnlich sind, aber finde ich dann schon Unterschiede haben in ihrer Spielweise, dass man immer sagen kann, es geht nicht darum, wer besser ist oder besser in Form ist, es geht darum, welchen Spielertyp wir brauchen und dass wir einfach mit beiden eine verdammt starke linke Seite bilden.
Ja, ja, gute kurze Ansprache, würde ich zu 100% so unterschreiben. Und ansonsten stellt sich ja auch die Frage, wozu hat man einen Robert Sko? Ne? Sicherlich ist ein Vorteil, dass man ihn zur Not auch offensiv einsetzen kann, aber das hat sich jetzt ja auch angesichts der Transfers so ein bisschen erübrigt, muss man ganz ehrlich gesagt sagen, auch angesichts des Systems, das wir jetzt spielen. Und deswegen, ja, ist er da sicherlich für die Außenverteidigung eingeplant und
Ja.
Ja, es ist halt einfach auch so, dass nur was wir bisher jetzt gesehen haben in dieser Saison, neigt halt Marius Bülter gerade defensiv noch zu wackeln, sagen wir es mal so. Und das kennt man in dieser Form von Sko weniger, der natürlich jetzt auch absolut kein Verteidiger von Haus aus ist und da sicherlich auch Schwächen hat. Aber das finde ich einen relevanten Unterschied. Und jetzt hat Sko eben noch diese Offensivpower da mit reingebracht. Aber ist sicherlich keine ganz einfache Entscheidung und kommt sicherlich auch ein bisschen auf Köln an, die auf dieser rechten Position aus meiner Sicht auch eine kleine Schwäche haben. Darüber reden wir gleich vielleicht noch kurz. Aber ja, man kann wieder sagen, goldenes Händchen von Matarazzo, woraus man natürlich auch was Negatives drehen könnte, warum nicht gleich von Beginn an. Aber das ist natürlich auch nicht immer ganz akkurat, weil es gibt einfach die Spieler, die... Ne, also, oder anders formuliert. Ich glaube, jedem ist klar, dass in der 60 Minuten reinzukommen auch einfach den Vorteil hat, dass man viel spritziger ist in der Regel als der Gegenspieler. Ne, auch sowas ist ja was man wirklich nutzen kann und auch auf dem höheren Niveau, vermute ich mal.
Mhm. Ja, und vor allem Wolfsburg war in der ersten Halbzeit einfach noch deutlich stärker. Und vielleicht hatte Robert in dem Fall auch das Glück, dass in seiner Halbzeit und in seiner halben Stunde einfach nicht mehr viel von den Wölfen kam. Aber das ist alles die Musik der nächsten Spiele. Deswegen einfach nochmal zwei Dinge. Ich glaube, erstens mal, warum das mit Sko, man fragt sich jetzt zum Beispiel das 3-1 von Sko, das er geschossen hat, mit seiner wunderbaren Schusstechnik, mit dem linken Fuß ins lange Eck, wo man aber eigentlich denkt, ja, eigentlich ist es komisch, von der Seite mit dem linken Fuß abzuziehen. Hat er aber in dem Fall trotzdem gemacht und war auch gut.
Genau.
Viele denken sich immer, ja, oh, Sko mit seinem linken Hammer, der ist doch perfekt dafür, so einen Robben zu spielen. Hier von der rechten Seite zwei Spieler austrippeln und dann aus 25 Meter den Ball in den Winkel hauen. Weißt du, was das Problem an der Sache ist? Robert Sko ist kein Robben. Ian Robben ist einer der besten Spieler der Welt gewesen. Der war wirklich auf einem Niveau, das war unfassbar. Kann man sich mal Compilations angucken, da ist ein Robert Sko natürlich nicht. Deswegen kann man nicht sagen, er soll ihn einfach nachahmen. Wir spielen Bundesliga. Da gehst du nicht einfach mal bei einem Verein wie der TSG Hoffenheim als Robert Sko an zwei Verteidigern vorbei und haust den dann aus 25 Metern ins Eck. Das heißt, in diese Situation, wie man sich das so vorstellt, als er aus Kopenhagen gekommen ist, da kommt er einfach in einem normalen Bundesligaspiel nicht dazu. Und deswegen ist wahrscheinlich seine linke Außenverteidigerposition so viel besser für ihn geeignet, weil er natürlich ab und zu zum Schuss kommt, aber auch mit seinem linken Fuß besser flanken kann. Und nochmal zu dem Thema Bülter. Ich glaube auch, dass, man muss jetzt auch mal ehrlich sagen, also Bülter ist ein guter Spieler. Bülter kam jetzt auch von Schalke, aber Bülter kam dann auch nur für 3 Millionen von einem Absteiger. Das heißt, ich finde nicht, dass Pellegrino Matarazzo jetzt denken sollte, oh, der Bülter, der kam auf jeden Fall als Stammspieler. Oder der kam auf jeden Fall, dass man ihn als Stammspieler einplanen müsste. Ich glaube, Pellegrino Matarazzo wäre vollkommen d'accord damit, wenn sich Sko jetzt so in die Startelf spielt, dass Bülter dann auf lange Sicht ein extrem starker Einwechselspieler bei der TSG wird. Weil mehr hat, also Bülter wird es nicht selber gerne hören, aber mehr kann ein Bülter auf Anhieb auch nicht erwarten. Er kommt von Schalke 04 für 3 Millionen und kommt nicht von Chelsea für 20 Millionen. Und deswegen ist der Konkurrenzkampf absolut eröffnet. Keiner hat da die Nase vorn und der, wo eine bessere Leistung bringt, spielt.
Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Davon darf man sicherlich nicht ausgehen, dass ein Bülter da zwingend gesetzt ist. Sicherlich war der ganz klare Plan von Matarazzo, das hat man in der Vorbereitung gesehen, mit ihm da diesen Linksaußen zu bilden. Und das hat bisher durchwachsen geklappt. Und durchwachsen meine ich jetzt gar nicht irgendwie beschönigend, sondern einfach, es hat faktisch durchwachsen geklappt. Gute Momente, schlechte Momente, vermutlich gegnerabhängig eben. Und deswegen gilt es da abzuwarten, ob sich nicht Robert Sko behaupten kann. Aber auch hier könnte natürlich wieder seine Verletzungsanfälligkeit eine Rolle spielen.
Ja, genau. Und dann abschließend vielleicht noch, danach können wir das Wolfsburg-Spiel beenden, was mir aufgefallen ist. Ich habe extra darauf geachtet, weil du es ja letzte Woche angesprochen hast. Erstens mal Thema Mittelfeld. Kramaric mal wieder mit einer Leistung. Hervorragend, nicht nur aufgrund seiner Vorlage, sondern er war überall, hat die Bälle gehalten, hat Pässe gefunden, die sonst kaum jemand findet. Also Kramaric hat gezeigt, dass er immer noch in der Verfassung ist, dass eine TSG Hoffenheim auf ihn nicht verzichten kann. So, Das macht jetzt natürlich das nächste Fass auf. Wir geben extrem viel Geld für Anton Stach aus und Prömel wieder im Mittelfeld der Schwächste. Bahnt sich da dann langfristig ein Wechsel an auf dieser Position?
Ja, gute Frage. Also Prömel tatsächlich blass, natürlich, ich habe es mir angeguckt, wenig überraschend, sehr, sehr viel gelaufen wieder, weit über 12 Kilometer, aber das ist jetzt eben auch nicht alles. Die Frage ist, ja, also, wenn ich mir jetzt so die Aufstellung gegen Wolfsburg angucke, davon ausgehe, dass die Verletzungssituation im Rahmen ist, würde es mich wundern, wenn Stach nicht beginnt. Ne? Mhm. Und wer soll dann rausrotiert werden? Kramaric? Sicher nicht. Grilic? Solides Spiel. Und ein ganz anderer Spielertyp, viel wichtiger fürs Aufbauspiel als ein Prömel. Und deswegen würde ich da tatsächlich jetzt spontan Stach auf der 8 sehen. Ohne jetzt damit sagen zu wollen, dass ich das für die perfekte Lösung halte. Ne? Also Prömel hat sich sicherlich eine gewisse Vorschusslorbeeren durch die letzte Saison erarbeitet. Aber ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, das war jetzt nicht zum ersten Mal wenig überzeugend von Grischa. Er hat in allen vier Spielen gespielt, in der Bundesliga. Ne? Ich gucke gerade, der Kicker gibt mir auch recht. 4,3er Notendurchschnitt. Und wirklich eben kaum zu sehen. Auch gegen den Ball kaum zu sehen, leider. Und ja, du musst natürlich auch Stach die Chance geben. Ne? 10 Millionen plus X.
Ja.
Wäre natürlich schon heftig, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen, wäre schon heftig, wenn wir jetzt Grischa Prömel ab sofort als Einwechselspieler stehen. Und ich glaube, letzte Woche ist es dir nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen, was ist, wenn Geiger in ein paar Wochen zurückkommt?
Mhm. Dann haben wir da ein Luxusproblem, auf jeden Fall. Ja. Wo ich sagen würde, Gott sei Dank haben wir so viele, wenn wir europäisch spielen würden. Das heißt, wenn wir noch diese Europa-League-Frequenz hätten von wahnsinnig vielen Gruppenspielen, die wir aber nicht haben. Das heißt, ja, im DFB-Pokal, das sind auch jetzt nicht so viele Spiele, unabhängig davon, wie weit du kommst, da haben wir ja auch nicht die beste Bilanz. Das heißt, faktisch spielen wir sozusagen in der Bundesliga. Wir sind eine Bundesligamannschaft, mehr sind wir nicht, haben 34 Spiele. Und wenn wir dann nur einmal in der Woche spielen, könnte ja jederzeit jeder fit sein, dann ist es schon was, was Pellegrino Matarazzo managen muss. Und ja, ich habe gerade mal nachrecherchiert, Anton Stach ist auch jemand, der nicht wenig läuft. Also der läuft im Schnitt auch so seine 11,5 Kilometer, was natürlich im Zentrum auch wichtig ist, dass er das überhaupt abspulen kann. Ein Prömel ist natürlich nochmal ein anderes Level. Also der ist manchmal zwischen 12, knapp 13 Kilometern. Die Frage wird halt nur sein, braucht es diesen extra Kilometer für unser Spiel? Und wir werden dann irgendwann denken, wenn Prömel nicht mehr startet, ui, es sieht irgendwie ganz anders aus im Mittelfeld. Das kann heißt, sein, wir brauchen diese Laufleistung, aber das ist Zukunftsmusik. Das heißt, da müssen wir erstmal gucken, funktioniert ein Stach und ein Grilic überhaupt zusammen im Mittelfeld? Weil beide sind ja schon ähnliche Spielertypen, große, schlaksige Kerle, die sehr gerne den Ball haben und die auch öfter mal mit dem Ball dribbeln. Auch beide mit Offensivdrang. Sind die beiden zu ähnlich? Brauchst du da vielleicht noch einen Prömel, der ein bisschen fürs Rohe, fürs Ruppige bekannt ist? Ja, das ist unfassbar schwer zu sagen. Das Einzige, was wir jetzt festhalten können, ist, dass Prömel momentan nicht in der Verfassung ist, dass man einen Stach nicht mal ausprobieren sollte.
Absolut, ne? Und Stach ist ja auch wirklich ein Spieler mit viel, viel Potenzial. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir ja auch gesagt, dass es echt schade wäre, wenn man eben jetzt... Also, es stand ja kurz im Raum, dass nur Berisha kommt und Stach nicht. Und so ganz spontan waren wir ja der Meinung, dass es andersrum vielleicht sinnvoller gewesen wäre. Auch was das Potenzial der Spieler jeweils angeht. Aber wir haben uns ja letztlich dazu durchgerungen, was wie gesagt krass ist, eben beide Spieler zu verpflichten für ziemlich hohe Summen für unsere Verhältnisse.
Ja, und was man einfach auch nicht vergessen darf, und deswegen bin ich jetzt, glaube ich, auch im Endeffekt doch froh, dass Berisha da ist, weil man denkt immer, nur die Startelf in der Bundesliga ist wichtig und wer nicht startet, ist unzufrieden. Aber ein Bundesligist muss Leute, und zwar richtig gute Leute, einplanen, wenn du nach Europa willst, die regelmäßig ab der 60. kommen. Das heißt, wenn du ab der 60. nur noch Jugend forscht machen kannst und irgendwelche Nachwuchsspieler oder irgendwelche Leute, die kein Bundesliga-Startelf-Niveau hätten, dann sieht es einfach schwach aus. Dann bist du vielleicht maximal auf Köln-Niveau. Das heißt, du brauchst eine Mannschaft, wo ein Berisha zur 60. kommt, wo ein Maxi Bayer zur 60. kommt, wo ein Prömel zur 60. kommt. Das ist es, was eine Mannschaft unterscheidet von einer Mannschaft, die nicht nach Europa kommt.
Ja, und last but not least ist es ja auch so, dass Matarazzo das gut findet. Das hat er bei der PK gesagt, Konkurrenzkampf ist gut und die Qual der Wahl zu haben ist gut. Und die hat er jetzt und damit viel Spaß und viel Erfolg, würde ich sagen.
So sieht's aus.
Und aber, dann,
wunderbar, ja. Wir haben einen, welche Note würdest du unserem Saisonstart geben bis jetzt? Mit Pokal eingerechnet.
Schon eine 2, auf jeden Fall.
Ja, vielleicht sogar eher eine 2 plus, ne?
Oder? Ja, kann man auch machen, ja. Weil ich jetzt, wie gesagt, ne, vielleicht auch sogar die 2 plus deswegen, weil wir ja beide vor dem Wolfsburg-Spiel kein so gutes Gefühl hatten. Auf Grundlage einfach der spielerischen Leistung gegen Heidenheim, unabhängig vom Ergebnis.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Genau, und DFB-Pokal, wir sind auch weitergekommen. Gegen Freiburg waren wir nicht die schlechtere Mannschaft zumindest. Da hat Freiburg sehr glücklich gewonnen. Und deswegen, darauf kann man aufbauen. Also wir sind jetzt Platz 6 und nach der Länderspielpause, die, glaube ich, uns sehr, sehr gelegen kommt, um dann wieder mit der vollen Kapelle mit Stach und mit Berisha planen zu können, kommt ja dann auch, worüber wir noch kurz reden können, ein Gegner, der jetzt auch nicht allzu gut in Form ist. Also der erste FC Köln hat schon, glaube ich, Bauchschmerzen, wenn er auf die Tabelle guckt. Was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass sie ein extrem schweres Programm hatten am Anfang. Erst gegen Borussia Dortmund unglücklich 1-0 verloren, dann gegen Wolfsburg 2-1 verloren, was du natürlich auch machen kannst, was passieren kann, und dann gegen Frankfurt jetzt 1-1 gespielt. Also was erwartet uns da bei dem Spiel gegen den 1. FC Köln?
Ja, sicherlich eine Mannschaft, die Besseres von sich selbst erwartet, obgleich sie vielleicht noch nicht wirklich realisiert hat, dass sie aus meiner Sicht deutlich schwächer geworden ist. Ne? Also gucken wir mal auf die nackten Zahlen. Laut den Marktwerten sind sie Platz 14. Ob sie nun wirklich so schlecht sind, weiß ich nicht, wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln. Aber sie haben ganz sicher keinen Kader, der für die vordere Tabellenhälfte reicht. Ganz sicher nicht. Warum nicht? Hector hat den Club verlassen, Skiri ist gewechselt, sind sehr schwer zu ersetzen. Auch Andre Duda ist weg. Und jetzt hat der erste FC Köln kaum Spieler verpflichtet. Der namhafteste Neuzugang ist Paccarada und Waldschmidt per Laie. Und das liegt unter anderem auch daran, dass es ein Urteil vom Internationalen Sportgerichtshof gab, dass der erste FC Köln die ganze Saison keinen einzigen Spieler verpflichten darf, weil sie einen Jugendspieler gekauft hätten, den sie wiederum angestiftet hätten zum Vertragsbruch in Slowenien. Na, da ist ja die Rechtsprechung sehr empfindlich bei Minderjährigen, sicherlich auch zu Recht. Trotzdem ein hartes Urteil, das auch rechtskräftig ist. Jetzt ist es aber so, dass Köln in Berufung gegangen ist und das Urteil vorläufig ausgesetzt wurde. Was heißt vorläufig ausgesetzt? Dass es nächste Saison dass es für nächste Saison gelten könnte. Und was bedeutet das wiederum aus meiner Sicht? Dass kaum Spieler dahin wechseln wollen. Und ich habe das Gefühl, dass das ein Grund ist für diesen Kader, den ich als Köln-Fan sehr besorgniserregend fände. Ne? Klar, die Mannschaft hat nur etwa 3 Millionen eingenommen durch Abgänge und 2,5 Millionen ausgegeben, aber für ein Team, das in den letzten Jahren doch relativ erfolgreich ist, sieht der Kader jetzt wirklich schwach aus und vielleicht ist das ein Grund. Und das klingt jetzt gemein, aber als ein Beispiel dafür könnte man Philipp Pentke anführen, der jetzt zweiter Torwart in Köln ist und der laut Medienberichten sicherlich nicht erste Wahl war. Und es ist ja offensichtlich jemand, der nicht allzu viel Gehalt fordern dürfte, der in einem sehr, sehr gehobenen Fußballeralter ist. Und da stellt sich auch die Frage, hat man da keinen anderen hinlotsen können? Ja, vermutlich nicht und vielleicht eben wegen dieser Situation mit dem Sportgerichtshof, man weiß es nicht. Aber spielt auch keine so große Rolle. Was ich wirklich finde ist, ich gucke mir den Kader an, ich gucke mir die Startelf an, ich gucke mir die Bank an und denke, ja, also wenn ihr Zwölfter werdet, habt ihr Glück.
Genau so ist es. Es ist halt auch einfach eine Vollkatastrophe, einen Skiri ablösefrei zu verlieren.
Richtig.
Das ist für einen Verein wie den 1. FC Köln wirklich absolut furchtbar. Ich weiß auch nicht genau, wie das passieren konnte, dass man wirklich... Gut, du weißt nie, wie was passiert wäre, ob Köln jetzt dieses Jahr schon erheblich im Abstiegskampf gewesen wäre ohne einen Skiri. Weil ein Skiri ist da schon derjenige, der... Ja, Köln zusammen mit Hector da zusammengehalten hat letztes Jahr. Klar, mit einem Kainz noch offensiv, der ganz gut war. Aber den jetzt da ablösefrei zu verlieren mit einem Marktwert von 13 Millionen, da wundert es mich natürlich auch nicht, dass auf der Zugängeseite nichts passieren konnte. Weil klar ist bei Wolfsburg eine Menge passiert. Die haben ja auch, wir haben letzte Woche drüber geredet, die haben ja auch unfassbar viele Millionen eingenommen.
Das ist auch ein Beispiel, Faktor, klar.
Nur als Beispiel ein Matcher. Aber wie sollst du denn einen 10-Millionen-Transfer machen, wenn du einen Skiri ablösefrei verlierst? Wenn ein Hector keine Millionen bringt, weil ein Hector in Rente geht. Oder ein Duda, der auch nur 2,7 Millionen bringt. Das war wahrscheinlich genau das Geld, ja, wo du dann vielleicht die Gehälter zahlen konntest von einem Paccarada und von einem Waldschmidt. Und danach war auch schon Feierabend. Ja, also... Ich glaube, es ist das, was du gesagt hast, dass es schwer ist, Leute momentan nach Köln zu locken. Das Einzige, was Spieler nach Köln lockt, ist, wie jetzt bei einem Paccarada, das Versprechen Bundesliga. Weil Paccarada war ja Zweitligaspieler bei St. Pauli, ist auch dafür bekannt, ein guter Standardschütze zu sein. Was natürlich auch gut für Köln ist, weil sie haben viele große Spieler, gerade auch mit einem Tigges vorne drin. Es wird viel bei Köln darüber gehen, dass sie Standards brauchen, dass sie Hereingaben brauchen, dass sie, ja, irgendwelche Kopfballtore brauchen und hinten gut stehen müssen. Weil ansonsten sehe ich da wirklich schwarz für Köln, weil der Kader ist wirklich nicht beeindruckend.
Ja, und da gab es ja jetzt auch noch die Meldungen rund um Ilas Bebu, die sich als völlig falsch herausgestellt haben, aber die verwundern nicht, weil auch der Sturm aktuell ein großes Problem darstellt. Ut mal wieder angeschlagen, Selke angeschlagen und dann bleiben jetzt noch übrig Tigges und Adamian aktuell. Ne? Und auch Ut und Selke sind jetzt sicherlich keine Spieler aktuell in der aktuellen Form, die Köln nach Europa schießen, ganz sicher nicht.
Also Ut ist ja wirklich ein hervorragender Spieler, wer weiß es besser als wir. Aber wirklich, Ut ist so viel verletzt, Eben. Ich muss manchmal alles halbe Jahr google ich, ob Ut überhaupt noch in Köln ist, weil der nie spielt. Der ist ja nie da. Der ist nur verletzt. Den kannst du ja fast aus dem Kader rausrechnen. Und das tut halt schon weh. Weil Ut ist ein Spieler, der halt auch mal was kreativ löst. Den du auf die 10 stellen kannst. Der vielleicht mal ein Sparringspartner für Kainz wäre. Und so ist eigentlich das komplette Kreativpotenzial, was vielleicht mal eine Situation entwickeln könnte, wo ein Tor entsteht, was nicht 0815 ist. Alles lastet auf Kainz. Der jetzt ja auch Kapitän geworden ist. Einfach nur, weil er wahrscheinlich der einzige Spieler ist, dem, ja, der halt vielleicht so ein bisschen sowas ist wie ein Schlüsselspieler.
Ja, ist schon tendenziell der Player to watch, würde ich sagen, Florian Kainz, auch einer von wenigen kreativen und vielseitigen Spielern. Wie gesagt, Ut wäre das auch, aber zur Veranschaulichung deiner These, Jonas, in der letzten Saison war er von 34 Spielen in der Bundesliga nur in wie vielen überhaupt einsatzfähig? Was tippst du, Jonas?
7.
5. Das ist eine Katastrophe, ne?
Das ist eine Vollkatastrophe.
Schambeinentzündung, Adduktorenbeschwerden, letzte Saison und jetzt Muskelprobleme aktuell.
Ja, und das mit 32 Jahren. Ja, das ist wirklich, sieht nicht wirklich gut aus für den 1. FC Köln, aber für uns sieht es umso besser aus. Wo ich noch tatsächlich sehr gespannt bin, da gibt es ja jetzt auch gerade wieder Gerüchte, ob Köln vielleicht noch nachlegt auf der Stürmerposition mit einem vereinslosen Spieler, nämlich mit Anthony Modest.
Mhm. Ja.
Da bin ich dann aber sehr gespannt, wie die Köln-Fans ihn im Falle eines Transfers begrüßen würden, weil sportlich bringt er die auf jeden Fall weiter. Aber jetzt dann zum dritten Mal nach Köln zu kommen, boah, weiß ich nicht. Ich glaube, da müsste er erst 5 Saisontore schießen und dann würden die Köln-Fans ihn, glaube ich, wieder lieben.
Absolut. Sebastian Rudi hätte auch noch Zeit. Ah ja.
Aber dem, ja, dem würde ich wirklich, Rudi würde ich wirklich empfehlen, da wirklich, keine Ahnung, sich einen schönen Zweitligisten rauszusuchen, anstatt jetzt sich noch Köln zu geben.
Ja, wenn er überhaupt noch unbedingt kicken will, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage.
Genau, und ich glaube, bei Rudi geht es ja auch darum, die Familie jetzt an einem Ort zu halten in Baden-Württemberg. Ich glaube nicht, dass der jetzt nochmal nach Köln ziehen würde.
Ja, das kann sehr gut sein, absolut. Also wir sind sicherlich in der Pole-Position, was die Favoritenlage angeht. Köln schon durchaus unter Druck. Und ja, das wäre wirklich wichtig, wenn wir wirklich in diese Tabellenregion Top 8 kommen wollen, hier direkt nachzulegen. Und ja, in gewisser Weise muss das Matarazzo auch, weil die Vorzeichen so gut sind. Ne? Er gewinnt quasi 2 neue Spieler, die er jetzt im Training integrieren kann, Stach und Berisha. Und Pavel dürfte dann wieder fit sein bis dahin. Und klar, einige Spieler sind auch auf Reisen, aber es hält sich noch einigermaßen in Grenzen. Ich glaube, es sind 6 oder 7. Plus natürlich U-Nationalspieler, Maxi Bayer, Marco John bei der U21. Aber es sieht aktuell doch ziemlich gut aus, auch jetzt gegen Köln. Und das wäre auch vielleicht deswegen wichtig, weil danach wird das Programm bei der TSG dann durchaus langsam etwas schwieriger.
Genau, dann Union Berlin, Borussia Dortmund daheim, 2 Spiele gegen Champions League-Mannschaften. Das heißt, Köln ist eigentlich ein Pflichtsieg. Und das ist genau das, was ich ja auch gesagt habe, wo Pellegrino Matarazzo mitunter daran gemessen wird. Es wird am Ende nicht darum gehen, ob er zwangsläufig nach Europa kommt, sondern ob er die Mannschaft so bildet, dass er gegen Mannschaften, wo wir klar überlegen sind, und es ist beim 1. FC Köln so, dass wir da auch einfach mal 3 Punkte mitnehmen. Und nicht als Beispiel überraschend gegen Wolfsburg gewinnen, wo man hätte sagen können, ja, da wäre auch ein Punkt okay gewesen, und dann verlierst du eine Woche später gegen Köln. Genau das ist diese inkonstante Kacke, die ich bei der TSG langfristig nicht mehr sehen will, und die abgestellt werden muss. Und deswegen ist das Spiel gegen Köln schon ein sehr, sehr wichtiges.
Absolut. Wir sind da sehr gespannt, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Und zum Abschluss dieser Folge hätte ich noch 2, 3 ganz kurze gemischte Themen, die aber nicht ganz ohne Bedeutung sind. Was ich gerade eben erst gelesen habe, wirklich 5 Minuten vor dem Podcast, dreht sich um Anton Stach und eine Frage, die sich sicherlich einige stellen, wahrscheinlich weniger TSG-Fans als andere. Und zwar beantwortet Anton Stach die Frage, warum er zur TSG gewechselt ist. Du hast es wahrscheinlich nicht gelesen, Jonas. Willst du mal versuchen, eine Antwort zu erraten?
Okay, was könnten die Gründe sein? Also viel mehr Gehalt wird er nicht kriegen.
Nee, minimal vielleicht, ja.
Gehe ich davon aus. Ja, also ich muss, ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hält er die, also er will wahrscheinlich auf jeden Fall Stamm spielen, ist vielleicht auch ein Kerl, der sich realistisch einschätzen kann, der sagt, wenn er jetzt einen zu großen Schritt macht, besteht die Gefahr, dass er vielleicht nicht mehr Stamm spielt und er sieht vielleicht die TSG langfristig doch mehr in Europa als Mainz. Mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein.
Hätte ich jetzt auch vermutet. Seine Antwort gegenüber dem Kicker sah tatsächlich anders aus. Er hat gesagt, vor allem spielte ich in Mainz oft auf einer, meiner Meinung nach, nicht optimalen Position. Häufig auf der rechten Zehnerposition oder sogar auf dem Flügel, sagt der Nationalspieler. Auch wenn ich die Entscheidung von Bo Svensson natürlich akzeptierte, bin ich am besten auf der 8 oder auf der 6. Seine Paraderolle sei ihm deswegen ein bisschen abhanden gekommen.
Interessant, das nenne ich mal einen guten Grund, wo ich auch sage, sehr reflektiert. Und also da kann ihm jetzt ja, wenn man das gelesen hat, eigentlich auch kein Mainz-Fan mehr böse sein. Weil wenn er sagt, er sieht sich langfristig auf einer anderen Position und ein anderer Trainer gibt ihm diese Chance. Warum nicht wechseln, auch wenn du nicht europäisch spielst? Also dann, das ist wirklich eine plausible Begründung meiner Meinung nach.
Ja, ich war auch überrascht, wie spezifisch und nachvollziehbar diese Erklärung doch ist, ja.
Und auch ehrlich, ja, weil das wird er Bo Svensson ja mit Sicherheit auch mal gesagt haben. Ich bin garantiert, mir nicht sicher, dass er nicht äußern, Bo Svensson einfach verlassen hat, ohne mal zu sagen, hey, hör mal zu, also ich würde mich auf der 6 oder auf der 8 schon wohler fühlen. Aber das zeigt uns ja jetzt auch ganz klar, dass er womöglich doch ein Kandidat wäre für die Position, die Grilic derzeit innehält. Also auf der Sechserposition. Dass er sich eher defensiv sieht, also dass er sich eher für einen Spieler hält, der den Ball fordert und dann das Feld vor sich hat, als ein Spieler, der angespielt wird und direkt Verteidiger im Nacken hat. Das ist ja jetzt ein ganz klares Statement, wo er sich wohler fühlt.
Wenn wir jetzt und mal ganz genau hingucken, er hat gesagt, warte, ich bin am besten auf der 6 oder der 8. Also er hat tatsächlich sogar erst 6 und dann 8 gesagt. Ob das jetzt eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Aber ja, ist ein interessanter Gedanke.
Ja, das bestärkt mich darin, was ich ja mal gesagt habe, dass ich Florian Grilic, ausgenommen jetzt von Anton Stach, wo er am besten ist, sondern nur Florian Grilic, auf der 8 bei uns besser finde als auf dieser isolierten 6. Weil ich finde, auf dieser isolierten 6 ist er bei uns relativ verloren. Und ich bin gespannt, vielleicht ist ja Grilic dann auch langfristig ein Kandidat für diese 8er-Position neben Kramaric. Aber da können wir wirklich sehr gespannt sein.
Dann habe ich noch ein zweites kurzes Thema zum Ende. Es geht um unseren, ja, vielleicht besten Mann, um Olli Baumann und um Anlauf Nummer 9. Er wurde mal wieder nominiert für das DFB-Team. Und es ist jetzt das 9. Mal, dass er auf der Bank wahrscheinlich sitzen wird gegen Japan. Gegen Frankreich wäre dann Nummer 10. Und die alles entscheidende Frage ist, bekommt er jetzt mal Minuten? Sind zwei Freundschaftsspiele, Jonas. Und es wäre Nominierung, also es wäre sein Spiel Nummer 9 beziehungsweise Nummer 10, wenn man alle einzeln zählt. Und irgendwann muss es passieren oder wird es nie passieren?
Schwierige Frage, aber ich glaube, es wird jetzt nicht passieren. Vielleicht früher oder später, aber jetzt gegen Japan und gegen Frankreich wird es einfach nicht passieren.
Also ich hoffe es natürlich sehr, weil die Chance immer geringer wird. Ne? Schon 2020 hatten wir so ein bisschen im Gefühl, dass es vielleicht gar nicht mehr viele Nominierungen geben wird. Und dann gab es doch noch einige Nominierungen. Aber ja, es wäre ihm natürlich sehr zu wünschen. Denn Ter Stegen, ja, klar, will der sein eines Spiel. Aber auch Trapp stand schon oft genug im deutschen Tor, der ja als weiterer Torwart nominiert ist. Deswegen, ja, ich werde es mindestens mal am Ticker verfolgen und hoffen, aber mein Gefühl ist jetzt auch nicht so gut. Aber es wäre schon irgendwie tragisch, wenn er dann am Ende seiner Karriere da 12 Mal auf der Bank gesessen hätte und nicht eine einzige Minute erhalten hätte. Eine Trapp, ehrlicherweise, ja auch ganz, ganz oft als dritter Torwart nominiert, bisher mit 7 Einsätzen immerhin.
Ja, und da muss ich auch sagen, also wir haben alte Torhüter, also Ter Stegen ist 31, Baumann, Trapp 33. Neuer, wissen wir alle, wie alt er ist. Also so, ja, schwierig, wer Neuer langfristig beerben soll. Vielleicht Ter Stegen noch 2-3 Jährchen, mal schauen. Aber wer sagt jetzt beim nächsten großen Turnier, dass Trapp ganz klar die Nummer 3 ist? Der hat Tomaten auf den Augen. Also Trapp ist da mal reingerutscht durch sein gutes Jahr in Frankfurt, wo er dann danach nach Paris gewechselt ist. Und dann, wenn du einfach bei Paris spielst, dann bist du einfach für die Nationalmannschaft der große Hit. Genauso wie Ter Stegen in Barcelona und so weiter. Da ist ja auch mal Leno reingerutscht, als er bei Arsenal spielt. Zu der Zeit war das alles vollkommen okay. Aber mittlerweile ist er zurück nach Frankfurt. Und in den letzten 1-2 Jahren ist Trapp natürlich ein sehr guter Bundesliga-Torhüter, aber kein bisschen besser als Olli Baumann. Das einzige Problem, was ich darin sehe, ich glaube, dass Hansi Flick nicht darüber nachdenkt, ob jetzt Trapp oder Baumann die Nummer 3 langfristig ist, dass es einfach eine Position ist, die ihm vielleicht relativ egal ist und er da einfach, um keine Unruhe reinzubringen, Trapp als Nummer 3 behält, weil warum auch nicht? Um es mal aus TSG-Sicht zu sagen, ist es natürlich ein bisschen schade, aber für den objektiven Nationalmannschaftszuschauer ist es eigentlich relativ irrelevant, ob Baumann oder Trapp da die Nummer 3 ist.
Ja, kann ich absolut verstehen. Eine Frage, die sich natürlich stellt, die ist eigentlich nicht für uns relevant, aber ist natürlich die, warum Baumann und Trapp eigentlich noch nominiert werden, wenn man doch Nübel hätte oder Schwäbe sogar. Allerdings, ne, ganz einfach ein offensichtliches Argument dagegen ist Konstanz, die beiden so noch nicht wirklich nachgewiesen haben. bzw. internationale Erfahrung, gerade bei Schwäbe. Schwäbe wird ganz, ganz oft gefordert, aber vielleicht ein Tick früh, ne? Zumal, klingt jetzt gemein, aber was bringt es Schwäbe, als Nummer 3 auf der Bank zu sitzen, jetzt? Der jetzt, und ne, auch von diesen beiden Torhütern ist jetzt auch, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, dass ich keinen Quatsch sage, keiner mehr taufrisch, ne? Also wir reden von 28- bzw. 26-jährigen jungen Männern, aber ich bin persönlich tatsächlich, auch wenn er es absolut verdient hat, schon ein bisschen überrascht, dass Baumann überhaupt noch mit dabei ist und dass er da so hoch im Kurs steht, und finde es dann auf der anderen Seite wieder ein bisschen komisch, dass er jetzt im 9. Anlauf wahrscheinlich wieder nicht die Chance erhält, mal bei einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Tor zu stehen.
Genau, vor allem gibt doch Ter Stegen das Spiel gegen Frankreich, einfach nur, weil es gegen Frankreich ist, und sagt gegen Japan, sag's ganz transparent, erste Halbzeit Trapp, zweite Halbzeit Baumann, genau. Fertig ist der Lachs. Niemand wird's hinterfragen, weil es ein Freundschaftsspiel ist und du hast allen eine Chance gegeben und Baumann hast du auch das Spiel gegeben, weil Einwechslungen bei jungen Spielern, also wenn jetzt beispielsweise ein 19-Jähriger mal in der Nationalmannschaft ist als Stürmer, dass der dann nur für eine Minute eingewechselt wird, um dann Nationalspieler zu sein, das ist gang und gäbe. Also warum nicht auch mal bei einem Torwart? Gib ihm doch eine Halbzeit. Weil als ob Trapp wirklich so weit die Nase vorne hat, dass Baumann es nicht verdient hat, mal eine Halbzeit im Tor zu stehen, wenn er jedes Mal den Aufwand auf sich nimmt, wenn andere bei ihren Vereinen bleiben und natürlich eine ruhigere Kugel schieben und er fliegt da jedes Mal mit und alles Mögliche und macht da den ganzen Aufwand mit. Warum sollte er das langfristig tun, wenn er nicht auch mal belohnt wird dafür?
Ja, also das wäre zumindest nachvollziehbar. Und es wäre ja auch eine Entscheidung, die du gerade skizzierst, die würde wirklich niemand attackieren. Jeder könnte sie nachvollziehen, wenn er ehrlich zu sich selbst wäre, ne? Aber gut, wir werden es beobachten, wir drücken die Daumen, aber wir haben beide offensichtlich kein ganz so gutes Gefühl aufgrund der Vergangenheit. Und dann habe ich noch einen letzten kurze Anmerkung auf dem Zettel. Kurz nachdem dieser Podcast erscheint, also das ist jetzt nur an diejenigen gerichtet, die diesen Podcast wirklich unmittelbar hören, gibt es ein Testspiel der TSG. Also heute ist Donnerstag und heute 15.30 Uhr spielt die TSG gegen Luzern, was live übertragen wird auf den Kanälen der TSG. Ist ganz spannend und da werden sicherlich auch einige namhafte Spieler zu sehen sein. Und finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man sowas öffentlich zeigt und auch ansetzt, ne? Weil die Mannschaft, gerade eben die neuen Spieler, werden sicherlich davon profitieren.
Genau, finde ich auch gut, um einfach im Rhythmus zu bleiben, weil so viele Nationalspieler haben wir ja jetzt auch wieder nicht.
Absolut.
Sehr gut. Das heißt, wir werden uns, weil wir ja jetzt schon Köln vorweggenommen haben, wir werden uns nächste Woche nicht hören, weil, ja, wozu? Die TSG spielt ja nicht. Aber werden uns dann in 2 Wochen wieder ganz normal hören und hier zusammenfinden.
So ist es. Vielen Dank dir und euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.